Herzlich willkommen zu Frau verliebt, dem lesbischen Podcast. Heute wieder zu Gast die Psychologin Petra Ahrweiler. Und wir unterhalten uns über etwas, was, glaube ich, sehr viele von uns betrifft. Und zwar reden wir heute über Ängste vor rechts oder generell der, gesellschaftlichen, politischen Entwicklung. Ich glaube, da haben ja viele von uns sich Gedanken gemacht über die letzten Wochen und Monate, über die Bundestagswahl hinaus, über was in Amerika passiert und dieses beschleichende Gefühl, dass irgendwie gerade eher ja rechte Gesinnungen lauter und größer werden und weniger die LGBTQ-freundlichen. Naja, und da spreche ich mit Petra drüber und wir unterhalten uns darüber, was sind denn Ängste eigentlich und wenn man diese hat, wie kann man damit umgehen? Was könnte uns helfen? Ja, ich hoffe, euch gefällt die Episode und viel Spaß. Dann herzlich willkommen im Frau verliebt Podcast mal wieder, liebe Petra.
Ja, herzlichen Dank dafür, dass ich da sein darf, liebe Lina.
Ja, danke, dass du dich mal wieder zur Verfügung stellst, um mit mir über ein Thema zu sprechen. Und zwar geht es um eines, über das ich selber auch tatsächlich häufiger nachgedacht habe in den letzten Wochen und Monaten. Und über einen E-Mail-Austausch kam dann raus, dass das Thema bei dir in der Praxis durchaus auch aufschlägt. Und zwar geht es um Ängste und Sorgen bezüglich des, leider herrschenden Rechtsrucks, den man so beobachten kann. Und das ist natürlich in Deutschland mit dem Erstarken der AfD auch zusammenhängend, aber auch international, wenn man sich so umguckt, ne? Also die Leute, die da jetzt teilweise so am Regieren sind in Amerika, das sind jetzt ja auch alles nicht unbedingt sehr LGBTQ-freundliche, fördernde Personen, auch nicht sonderlich feministische. Also man erlebt irgendwie, egal wo man hinguckt, so einen Erstarken von rechten Positionen. Und das ist irgendwie total beängstigend, würde ich mal sagen, weil eigentlich hatte ich die längste Zeit meines Lebens immer das Gefühl, es wurde eigentlich alles immer besser und es wurde immer freier und offener und man konnte irgendwie einfach viel mehr dazu stehen, wie man ist, weil man dachte, man muss es ja nicht mehr verstecken. Und auf einmal beobachtet man, dass es sich ein bisschen wie eine Rolle rückwärts anfühlt. Und ich habe angefangen, tatsächlich mich so Dinge zu fragen wie, wenn jetzt hier demnächst die AfD regieren sollte, ich meine, das ist jetzt natürlich gerade noch abgewendet worden, aber irgendwann kommt die nächste Bundestagswahl und könnte es passieren, dass ich dann irgendwann aus Deutschland tatsächlich mal weg müsste? Also solche Fragen tatsächlich kamen auf einmal in meinen Kopf, wo ich nie gedacht hätte, dass ich mich das mal ernsthaft fragen würde. So, und wie erlebst du das? Wie erlebst du das eigentlich?
Ja, geht mir natürlich sehr, sehr ähnlich und ich erlebe das natürlich auch. Ich kann das ja auch noch mal gut im Vergleich sehen, von wegen Rolle rückwärts, weil ich bin jetzt, weiß nicht, seit, glaube ich, fast 30 Jahren bin ich in der Szene aktiv, ja. Und also ich habe schon während meines Studiums habe ich schon Beratungen für lesbische Frauen angeboten und war einfach da schon viel in der Szene. Da gab es damals noch, da gab es noch kein Internet, man kann sich das ja heute gar nicht mehr vorstellen.
Nee.
Da gab es noch Lesbenberatungstelefone, weil es halt auch kein Internet gab, ja. Und ich habe dadurch natürlich einfach auch nochmal einen ganz anderen Vergleich dazu. Und natürlich ging es mir auch so. Und ich war auch unheimlich angespannt, als es darum ging mit der Wahl, mit der Bundestagswahl im Februar. Und es ist halt auch so, dass ich das auch schon vorher, bevor die, also als dann der Kanzler gesagt hat, Vertrauensfragen gestellt hat und klar wurde, jetzt gibt es vorgezogene Wahlen. Auch vorher fing das schon an, dass ich das auch in den Beratungen deutlich gespürt habe. Ja, wenn ich mit Frauen gesprochen habe, es ist ja so, dass ich viel mit Frauen arbeite mit Frauen, spreche, die ein spätes Coming-out haben, aber nicht nur. Es gibt halt auch andere lesbische Frauen, die sich an mich wenden und halt auch Heterosexuelle natürlich. Und es war so, aber dass so, ich weiß nicht, vielleicht ab, ich kann es nicht genau sagen, ich habe nicht nachgeschaut, wann das so mehr begonnen hat. Ich würde mal so schätzen, vielleicht da seit Sommer vielleicht letztes Jahr oder so, dass es immer mehr geworden ist, dass dieses Thema in den Gesprächen einfach immer mehr auftauchte. Und natürlich Anfang jetzt 2025 war das dann nochmal sehr gehäuft. Es kam einfach so am Rande immer wieder in den Gesprächen auf, dass zum Beispiel Frauen mir gesagt haben, ja, weißt du, ich lebe ja hier auf einem Dorf und hier ist so eine AfD kräftige Gegend oder es gibt jemanden im Verwandtenkreis oder im Bekanntenkreis, wo einfach klar ist, das sind irgendwie AfD-Wähler, ne? Und das hat ganz häufig einfach so mit eine Rolle gespielt. Es war nie so das hauptsächliche Thema natürlich bei mir, weil es dann einfach um andere Dinge geht, aber das hat einfach immer mitgeschwungen, ja. Und ich meine, das ist ja auch klar, weil wir haben ja auch vorher schon ganz viele Sachen so erlebt in den Medien. Zum Beispiel, ich fand das so erschreckend, dass letztes Jahr der CSD in Bautzen unter Polizeischutz nur stattfinden konnte. Das ist ja schon der absolute Hammer, ja. Und ja, es ist aber auch nicht nur die AfD, sondern es sind einfach viele Sachen, die dazukommen, wie du da vorhin gesagt hast schon, mit der Queerfeindlichkeit oder Frauenfeindlichkeit insgesamt, ne, zum Beispiel von Trump. Und es sind so viele Unsicherheiten, die immer mehr zusammengekommen sind. Wenn du mal so zurückdenkst, ja, so, es hat eine immer kürzere Aufeinanderfolge von Krisen gegeben. Die Pandemie gab's, ja, die völlig außer Fasson gebracht hat und ganz viele Einschnitte ja gebracht hat in unser Leben. Dann kam der Ukraine-Krieg, ne? Dann jetzt diese Sachen, dass Trump das zweite Mal wieder eine Amtszeit bekommen hat, ne? Und was du gerade gesagt hast mit dem, dass du überlegt hast, so könnte ich mir vorstellen, irgendwo auszuwandern, wenn ja, wohin? Das sind Dinge, die kenne ich auch von vor so 25 Jahren ungefähr. Ja, ich war damals in einem Lesben- und Schwulenzentrum aktiv, auch ehrenamtlich. Und da gab es damals auch schon mal, weil da war ja einfach, da war ganz vieles noch nicht möglich. Es ist nicht nur, dass es kein Internet gab, es gab keine Homo-Ehe, die war nicht möglich. Ist mir gerade was runtergefallen. Und ja, und da gab es halt auch ganz schön heftige Sachen manchmal, weil das war damals noch in einer Großstadt, wo es auch eine ja recht starke rechte Gruppierung gibt, ja, wo ich damals in dem Zentrum aktiv war. Und da haben wir dann damals auch drüber diskutiert, ja, sollen wir vielleicht einen, damals hieß es noch Niederländischkurs, Sprachkurs machen, weil vielleicht müssen wir ja irgendwann mal hier alle weg, ja. Und
Okay, das finde ich total interessant, dass du das sagst, dass das durchaus auch schon damals so Gedanken waren. Ich meine, kann mir schon vorstellen, über all die Zeit hatten queere Gruppierungen öfter mal Sorgen, ne? Und mussten sich diese Gedanken natürlich auch zwangsläufig machen. Aber wenn du das jetzt so heute und jetzt vor so 25 Jahren vergleichst, ist das auch so dieselbe Qualität von Sorge, die man hat? Oder ist es ein bisschen was anderes heute?
das ist schwierig zu sagen. Also ich kann jetzt mal einfach nur so von mir sprechen. Also in vielen Sachen gibt es Gemeinsamkeiten, ne? Weil ich denke, ich habe es selber jetzt so nicht erlebt, aber damals gab es halt auch Sachen, da will ich jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen, wo einfach auch ja, negative Reaktionen gegenüber diesem Desmond-Schulenzentrum passiert sind, ne? Was dann so Aufhänger waren. Und ja, es ist halt einfach so, was ich als Unterschied sehe, ist leider ein negativer Unterschied. Ich komme aber nachher gerne auch mal zu dem Positiven. Das ist mir ja immer besonders wichtig. Der negative Unterschied ist, damals hatten wir sofort die Idee in diesem Zentrum, im Verein, im Vorstand, ja, wie wäre es mit einem niederländischen Sprachkurs? Aber wenn du dich jetzt mal umschaust, es gibt ja überall diesen Rechtsruck in Europa, da kann einem ja nur schlecht werden. Da fragst du dich ja, wo kann ich denn überhaupt noch hin?
Ja, den Gedanken hatte ich dann nämlich auch, als ich dachte, wenn ich hier mal weg muss, aber wohin denn? Weil es ist ja um uns herum alles dasselbe, ne?
Ja.
Also, boah.
Ja, ganz genau. Ja. Also wenn ich jetzt dran denke, Niederlande, wenn ich dran denke, Frankreich, Lippen, ne? Oder Italien, ne? Berlusconi, nee, nicht Berlusconi, Entschuldigung.
Meloni.
Genau, sehr
Berlusconi war auch
ähnlich.
nicht toll.
Ja, auch nicht besser, ja, ganz genau. Oder Polen, ne? Und auch Ungarn, ja.
Ja.
Das, kann man sich nicht vorstellen, ne?
Nee.
Ja, und es ist halt so, dass ich oft in den Gesprächen erlebe, dass die Frauen im späten Coming-out zum Beispiel das auch so ein bisschen in einem Nebensatz fallen lassen, dass sie sagen, ich habe jetzt irgendwie eh schon so viele Probleme und jetzt suche ich mir auch noch so einen schweren Weg. Ja, das kommt oft so zwischen den Zeilen, dass das mit eine Rolle spielt in den Gesprächen.
Kann ich
Ja.
mir total vorstellen, dass man da vielleicht auch so ein bisschen so ein Gefühl hat von, warum fällt mir das quasi jetzt ein? Also zu dieser Zeit jetzt mit so einem späten Coming Out zum Beispiel dann auch rauszugehen, kann ich mir
Ja.
vorstellen, dass es noch eine Hürde jetzt dann auch zusätzlich ist, wo man sich eh schon unsicher fühlt.
Ja. Und die anderen Frauen, die so sich an mich wenden, ich habe halt auch zum Beispiel Paartherapie für lesbische Frauen, da kommen öfters welche, entweder zu mir in die Praxis, wenn es in der Nähe ist, oder halt per Videokonferenz zum Beispiel. Und ich habe so das Gefühl, ich kann das jetzt nicht mit irgendwas untermauern, aber so mein Eindruck ist, dass es für viele Frauen wichtiger ist, dass sie sich auch an eine Frau wenden können, die zum Beispiel einfach sich in all das reindenken können. Ja, und erst recht natürlich, wenn sie einfach selber, ne, in so einer Lebenswelt groß geworden ist, ne? Oder älter geworden ist, groß geworden nicht, da war ich schon groß.
Gehen wir doch mal jetzt so ein bisschen so an den, an die Grundlagen auch in der Psychologie, weil letztendlich dieses ungute Gefühl, was sich so aufbaut, hat ja letztendlich einfach zu tun mit Angst. Und erklär uns noch einmal, was Angst eigentlich ist. Also was passiert da in uns, was diese Emotionen auslöst.
Ja, also das ist natürlich so, dass wenn Angst entsteht, wenn Angstgefühl entsteht, dann kommt es natürlich zu einer Ausschüttung von Hormonen wie Adrenalin und Noradrenalin. Und im Grunde genommen kommt es dann in einer massiven Form von Ausschüttung zu drei verschiedenen Reaktionen. Das ist einfach in uns allen so angelegt, nicht nur im Menschen, auch bei Tieren ist das so. Entweder ist es Flucht oder es ist Erstarren oder es ist der Gegenangriff. Ja, weil das hat
Wäre
sich
jetzt mein
einfach.
Gedanke, wo kann ich hinziehen? Wäre das jetzt Flucht?
Ja, genau.
Okay.
Das Flucht, ja, ganz
Ja.
genau. Weil das ist halt einfach das, was. Ja, was uns in der Evolution immer geholfen hat, diese drei Arten, ne, von Umgehensweisen damit. Und das Problem ist, wenn es zu einem ständig erhöhten Stresshormonspiegel kommt, dann führt das halt einfach zu einer ganzen Reihe von Folgeerscheinungen, wie zum Beispiel, es ist ganz klar, wenn du sehr häufig dir Gedanken machst und sehr häufig Sorgen hast, Ängste hast, dann kommt es zu einer inneren Anspannung. Und in der Psychologie nennt man das ein erhöhtes Arousal. Das heißt, das zentrale Nervensystem ist wie so bei so einem Gummiband unter Dauerspannung. Ja? Und das führt natürlich dazu, dass es zum Beispiel zu Muskelverspannungen kommt oder ja, was wir alle kennen, wenn wir zum Beispiel dann viel grübeln oder so oder einfach aufgekratzt sind, dass wir schlechter schlafen können, schlechter einschlafen oder durchschlafen. Aber es gibt auch andere psychosomatische Beschwerden, die dann auftreten. Das kann zum Beispiel sein, häufige Kopfschmerzen oder das hängt immer so ein bisschen davon ab, wo man so ein, eher eine Schwachstelle im Körper hat. Das heißt, manche Menschen reagieren eher mit der Haut, andere zum Beispiel mit Asthma, ja. Das heißt, es ist so, wenn man zum Beispiel eine Neurodermitis hat, dann ist das das häufig schlimmer macht, der Stress, ja. Und es kann aber auch sein, zum Beispiel einfach nur ein angeschlagenes Immunsystem, dass man einfach immer häufiger krank wird, ne? Weil einfach der Körper mit all diesen Belastungen umgehen muss. Wir sprechen immer von zwei Systemen, Körper und Seele, und ich sage mal, das ist eins, ja, das sind nicht zwei, ne? Das hängt ganz eng zusammen. Ja? Und ja, so wirkt sich das dann zum Beispiel aus. Manche kennen das vielleicht auch, wenn sie viel Stress auf der Arbeit gehabt haben und das über einen langen Zeitraum und sie haben dann Urlaub. In dem Moment, wo man dann zur Ruhe kommt, ping, dann ist man krank.
Oh ja, das hatte ich auch letztens. Wie eine
Ja.
Grippe im Urlaub bekommen, war klasse.
Ja. Ja, gut, bei einer Grippe kann man sich auch infizieren, wobei die Sache ist, es hängt immer auch davon ab, wie stark ist das Immunsystem und manche nehmen es mit, andere nehmen es nicht mit, ne? Das spielt dabei auch einfach immer eine Rolle. Ja.
Ich denke, in der Psychologie ist ja wahrscheinlich so das Thema Ängste und der Umgang mit Ängsten ein riesiges. Deswegen mal sehen, wie umfassend deine Antwort wird, wenn ich dich jetzt frage, ob es denn da bestimmte Strategien gibt, an die man sich halten kann, um damit besser umzugehen, wenn man merkt, dass man von solchen, ja, diffusen Sorgen, das sind ja immer so Gedanken, die halt nicht eine ganz klare Bedrohung, wo man jetzt wirklich was aktiv tun kann, ne, vor sich sieht. Was kann man vielleicht doch tun?
Ja, ich habe mir so dazu natürlich vorab auch schon mal ein paar Gedanken gemacht und habe dann gedacht, ich möchte es gerne vielleicht in zwei verschiedene Bereiche unterteilen. Und zwar einmal Ängste, die auftreten, wenn eine konkrete Situation besteht. Also, was weiß ich, zum Beispiel, dass wenn eine Gefahr ist, zum Beispiel diskriminiert zu werden, einen blöden Spruch zu kassieren, irgendwo abends unterwegs zu sein und Sorge zu haben, na, vielleicht lauern da irgendwelche Typen und die sind da vielleicht auch noch rechtsradikal oder keine Ahnung, ne? Ja, und das andere ist das Kopfkino, was vielleicht gar nicht so einen konkreten Hintergrund hat. Danach möchte ich es gern aufteilen. Und bei dem konkreten Dingen, wenn ich damit anfange, da finde ich es einfach ganz wichtig, dass was hilft, was schützt und was auch helfen kann für einen selbstsicheren Umgang und nicht mehr vielleicht sich mit solchen Ängsten so ausgeliefert zu fühlen. Das ist, was dafür zu tun, in irgendeiner Form selbstsicher auftreten zu können, souverän auftreten zu können. Und dazu habe ich so gedacht, möchte ich einfach vielleicht ein paar Beispiele geben. Ich habe ja vorhin gesagt, ich bin jetzt seit, weiß nicht, 30 Jahren oder so in der Szene aktiv. Das heißt, ich habe das auch mitgekriegt damals, wie sich das entwickelt hat mit der Homo-Ehe. Zu dem Zeitpunkt damals, als ich auch noch ehrenamtlich aktiv war, da im Verein und so weiter, gab es das noch nicht. Und das heißt, ich habe damals mit meiner damaligen Partnerin bei einer bundesweiten Aktion mitgemacht. Da wurde damals an einem bestimmten Stichtag dazu aufgerufen, dass Lesben und Schwule zum Standesamt gehen sollen und versuchen sollen zu heiraten. Es war ja nicht erlaubt. Es ging nicht. Es gab keine Möglichkeiten. Ja. Und ich habe das dann mit meiner damaligen Partnerin gemacht. Und natürlich, vor dem Standesamt stand die Presse, klar. Und am nächsten Tag war ich auf Seite 1 und auf Seite 3 auf der überregionalen Tageszeitung. Und das heißt, ich habe mich dann vor ungefähr 200 Arbeitskollegen geoutet, von einem Tag auf den anderen. Ich habe damals noch nicht als Psychologin gearbeitet, das war noch mein früherer Beruf, ja. Da war ich im Bereich Bürokraft tätig, sage ich mir jetzt mal ganz allgemein. Und die Reaktionen, die waren so, ich bin von niemanden wirklich niemanden ansonsten im Haus angesprochen worden darauf, bis auf eine einzige Person. Am nächsten Tag kam ich ins Büro und nachmittags klingelte bei mir das Telefon und meine Abteilungsleiterin wollte mich gerne sprechen. Und da habe ich gedacht, mal gucken, was jetzt kommt. Und dann hat die hinter mir die Tür zugemacht, hat sich gesetzt und hat gesagt, Frau Ahrweiler, ich finde das ja so toll, was Sie da machen. Alle anderen, aber da hat sich niemand, hat mich da sonst drauf angesprochen. Sie hat mir dann gesagt, was sie von anderen mitgekriegt hat, was also hinter meinem Rücken lief. Ja, und da kamen natürlich schon irgendwie diverse Sprüche, ja. Und für mich war dann einfach gut zu wissen, okay, ne, die und die Person fand ich gerade eh nicht so sympathisch, ne.
Muss ich jetzt auch nicht mehr mitreden?
Genau, das brauche ich nicht irgendwie da einen engeren Kontakt, ja. Aber das heißt, niemand hat sich getraut, mich persönlich darauf anzusprechen, weil ich einfach dadurch, dass ich da in der Presse war und das selbstbewusst vertreten habe, da hat sich jemand gar nicht getraut, mich anzusprechen, weil könnte ja ein Kontra kriegen. Ja. Und später war das so, als ich dann als Psychologin tätig war. Ich hatte erst eine Angestellten-Tätigkeit in Teilzeit und habe mich nicht getraut, so direkt diesen Schritt zu machen in die Vollselbstständigkeit. Hatte meine Praxis auch in Teilzeit, so halbe halbe. Und da gab es dann zum Beispiel eine Kollegin, mit der ich zusammen im Team gearbeitet habe. Und bei der war das so, mit der hatte ich wirklich einen engen Kontakt in der Zusammenarbeit und es gab noch ein größeres Team, wo ich weniger so mit zu tun hatte. Und dieses größere Team, da waren auch ganz unterschiedliche Berufe vertreten, von Lehrern über Leute aus dem Handwerk, Meister, Ausbilder und sowas. Und die kam dann eines Tages zu mir, da war so eine Teamsitzung, hatte stattgefunden, an der ich nicht teilnehmen konnte, weil ich irgendwie einen Außentermin oder so, glaube ich, hatte. Und die kamen dann zu mir und sagte, hör mal, der Kollege XY, ne, der hat mich gerade angesprochen und hat gesagt in der Teamsitzung, ey, frag die doch mal, ob die einen Freund hat. Und ich habe gesagt, und, was hast du geantwortet? Weil sie wusste das. Ich war bei ihr geoutet. Habe aber das natürlich nicht irgendwie mit dem Schild durchs ganze Unternehmen getragen.
Natürlich nicht, ja.
Ja, und sie hat dann einfach halt ganz cool gesagt, wieso fragst du sie denn nicht selbst? Und ich habe dann noch ein paar Jahre gearbeitet. Er hat sich nie getraut, mich zu fragen. Ja. Ja, und ich habe auch eine dritte Situation, die ich noch beschreiben möchte. Ich habe damals, das war so, da war ich irgendwie Anfang, Mitte 20. Da kam meine damalige Partnerin zu mir, wollte mich besuchen und sagte mir, sie hätte auf dem Weg zu mir Jugendliche gesehen, die in der Straße an so einem Spielplatz da abhingen und einer hätte ihr als eine Art Schimpfwort Lesbe hinterhergerufen. Wir müssen uns vorher gesehen haben, dass wir da irgendwie Händchen haltend rumgegangen sind oder so. Und ich wusste das nicht. Sie meinte dann, dass es schon mehrmals passiert wäre und dass ihr jetzt irgendwie so ein bisschen der Geduldsfaden gerissen ist. Und dann wäre sie zu dem hingegangen und hätte sich vor den gestellt und hätte gesagt, das ist echt schrecklich, dass du so wenig zu deinem eigenen Schwulsein stehen kannst, dass du mir ein Lesbe hinterherrufen musst.
Oh.
Und die ist dann abgedreht und da zu mir. Ja, und ich habe dann zu ihr damals gesagt, boah, das ist echt heikel, was du da gemacht hast, weil so manche Männer, die fühlen sich dann ziemlich angegriffen und da kannst du auch meinen auf die Mappe kriegen für. Ne? Und der hat nichts mehr gesagt. Also es ist nie wieder passiert, ne, dass der uns irgendwas hinterhergerufen hat. Ich habe den auch öfters mal gesehen. Das war ein jugendliches Kind von einem Nachbarn. Ne? Und was ich damit sagen will, ein souveränes Auftreten, selbstsicheres Auftreten ist immer sehr hilfreich und sich das auch deutlich zu machen, was kann ich, was kriege ich hin, ja, so in dem Zusammenhang, was kann mir helfen, dahin zu kommen, ja. Und es sollte nur möglichst dann so vorgegangen werden, dass keine Provokationen passieren, weil das kann halt sonst einfach schon ziemlich heikel sein. Ja. Und es gibt halt zum Beispiel, das wollte ich einfach so empfehlen in dem Zusammenhang, es gibt zum Beispiel für solche tatsächlich bedrohlichen Situationen Eine spezielle Form von Frauenselbstverteidigung, das ist von Frauen für Frauen entwickelt worden. Das nennt sich Wendo. Und das ist eine reine Selbstverteidigungsform, wie gesagt, ganz speziell für Frauen entwickelt in typischen Situationen. Und da geht es nicht nur um reine körperliche Abwehr oder so, sondern da geht es gerade auch um solche Sachen wie ein souveränes Auftreten und so weiter. Und das wird in vielen Safe Spaces angeboten, Frauenberatungsstellen etc. Da kann ist so eine Möglichkeit, sowas als Kurs mal zu buchen. Und ich habe das vor vielen, vielen Jahren selber mal als Teilnehmerin gemacht. Und ich glaube, ich habe das daher, dass es eine Möglichkeit ist, zum Beispiel, wenn jemand einen blöd anspricht, wenn es schwierig ist, den Blick zu halten. Viele Frauen senken ja dann den Blick und weichen dem aus. Und das ist ein eindeutig ein Zeichen für die andere Person dafür, dass man unsicher ist. Ja? Und dann ist eine Möglichkeit, auf die Stelle zwischen den Augenbrauen zu schauen, auf sogenannte dritte Auge. Das heißt, die gegenüberstehende Person, die kann das nicht unterscheiden, ob man jetzt in die Augen guckt oder auf diesen Punkt zwischen den Augenbrauen. Ja? Und mal einen selber irritiert das nicht, macht das nicht noch mehr Angst, ja? Wenn man dann, als wenn man jetzt in den Blick in die Augen der Person selber schauen würde. Das ist so bezogen auf so Situationen, wo direkt was passiert, ja,
Also
oder
einfach so, dass das eigene
konkretes Wissen.
Selbstvertrauen auch stärken.
Ja, ganz genau, ganz genau. Und bezogen auf das Kopfkino, da habe ich so gedacht, das ist einfach wichtig und hilfreich, gerade jetzt so in dieser schwierigen Zeit, sich auch deutlich zu machen, zum einen, was sind Dinge, die ich selber doch bewirken kann, weil Angst hat immer mit dem Gefühl zu tun, ich bin hilflos, ich kann nichts ausrichten, ich weiß nicht, wie ich handeln kann und so weiter. Und das heißt, alles, was die sogenannte Selbstwirksamkeit stärkt, so nennt man das in der Psychologie, das Gefühl, ich kann selber etwas bewirken. Das hilft gegen Ängste, das hilft gegen das Gefühl von ausgeliefert sein und. Und das kann zum Beispiel, insofern kann man da was tun gegen das Grübeln, indem zum Beispiel selber man engagiert wird, ja, für irgendwelche Sachen, wo sich LGBTQ-Menschen zusammentun und sich nicht alles gefallen lassen, sich gegenseitig bestärken. Das nennt man auch in der Psychologie proaktiv werden. Also das heißt nicht passiv warten, bis man reagieren muss, sondern aktiv von sich selbst aus schon was tun. Und ich fand ein schönes Beispiel dafür auch. In dem Zusammenhang kann man es im Grunde genommen sehen. Es gab dieses Jahr im Februar einen CSD. Im Grunde genommen. Es wurde auch teilweise in den Medien sogar so genannt. Ja. Es gab Demos bundesweit. Wählt Liebe. Die waren weiß nicht, glaube ich, einen Tag vorher oder so, oder eine Woche vorher, weiß ich nicht mehr genau, vor der Bundestagswahl. Und es bedeutet ja, das stärkt ja auch ein Wir-Gefühl. Das macht ja auch was mit einem selbst zu solchen Veranstaltungen zu gehen oder sie vielleicht sogar mit zu engagieren, sich dabei zu engagieren, das mit auf die Beine zu stellen. Und das hilft natürlich gegen Ängste, ja. Dann einfach Safe Spaces viel zu nutzen. Und ich finde das ganz wichtig, nicht nur ein CSD, sondern zum Beispiel sowas wie ein Frauenbildungshaus oder eine Frauenberatungsstelle und. Die haben so viele tolle Angebote, das zu nutzen und auch was selber was damit vielleicht zu beizutragen, dass diese Orte auch weiter bestehen können. Es ist ja leider so, dass zurzeit auch ordentlich wieder gekürzt wird, der Rotstrich überall angesetzt wird und solche Institutionen, solche Projekte, die kämpfen sowieso häufig ums Überleben und es ist einfach auch was Gutes zu sagen, okay, ich setze mich da vielleicht auch ein, entweder mit meinem Handeln oder vielleicht auch mit einer Spende zum Beispiel. Und es gibt Ich glaube, das gehört schon zur Eifel. In Zülpich gibt es zum Beispiel ein Frauenbildungshaus, oder es hieß lange so. Das gibt es schon über 30 Jahre. Jetzt heißt es Lila Bunt. Es ist eine Safe Space für Flinter. Und ich bin schon seit ein paar Jahren, bin ich da regelmäßige Förderin. Also das heißt, mit einem kleinen Obolus beteilige ich mich einfach da mit einer Spende. Ja. Und es ist ganz wichtig, einfach auch, ja, soziale Kontakte aufzubauen, auszubauen, ja, zu pflegen mit anderen. Und deswegen ist das auch so. Ich habe ja für die Spät-Coming-Outlerinnen, für die sogenannten Late-Bloomer, dieser Begriff, der etabliert sich immer mehr, die Späterblüherinnen, habe ich einen kleinen Online-Kurs irgendwann mal erstellt, oder na, klein ist er gar nicht mehr, ist ziemlich umfangreich geworden im Laufe der Zeit. Und ich habe auch immer wieder mitgekriegt, wie wichtig es für die Frauen ist, nicht nur so einen Selbstlernkurs zu haben. Das ist natürlich was Tolles, da einfach auch jederzeit reinzuschauen zu können und zu gucken, wo stehe ich jetzt. Ja, da gibt es was zum Thema, wie oute ich mich beim Partner oder bei den Eltern oder bei den Kindern oder was weiß ich, sondern auch einfach mit anderen Frauen in Austausch zu kommen. Ich habe kürzlich noch eine Nachricht bekommen von einer Frau, die diesen Kurs bei mir gekauft hat und gesagt hat, der hat sie ein ganzes Jahr lang begleitet. Sie hat immer wieder reingeschaut und sie hat sich auch das nochmal gewünscht, dass es so einen Austausch untereinander gibt, und das werde ich demnächst auch wieder anbieten. Das heißt, die sagte auch, für Spätcoming-Outerinnen ist es oft schwierig. Zum einen haben sie im Umfeld wenig Menschen, die das unterstützen. Und dann, wenn sie dann in die Szene kommen, dann werden sie auch noch kritisch beguckt. Ja? Was will die denn hier? Wie, die ist noch verheiratet? Oder wie, die hat Kinder aus der Partnerschaft und die lebt dann noch mit dem zusammen? Will die vielleicht nur gucken? Will die sich nur ausprobieren? Und. Da fühlen sich ja die Frauen auch oft überhaupt nicht aufgehoben. Ja. Und ja, und das hat mir einfach auch nochmal gezeigt, wie wichtig das ist, um Ängste abzubauen, um selbstsicher zu werden, um überhaupt rauszufinden, was will ich, was ist mir wichtig, was passt zu mir, was macht mich aus, einen Austausch mit anderen Menschen zu haben, denen es gleich oder beziehungsweise zumindest ähnlich geht. Ja. Und so ganz allgemein zum Thema Ängste kann ich nur sagen, es gibt so dieses Pareto-Prinzip, gilt für viele Sachen da auch. Das heißt, so eine 80-20-Regel. 80% der Befürchtungen, die wir haben, treffen gar nicht ein. Und 20% von denen, die eintreffen, die lassen sich viel leichter lösen als eigentlich gedacht. Das kann manchmal schon mal ein klein bisschen helfen, Unterbewusstsein. Da ist das Problem, dass das kann nicht so mit Zahlen. Ja, für Zahlen sind da viel zu abstrakt und das beruhigt nicht so sehr. Das heißt, es kann einfach wichtig und hilfreich sein, was dagegen zu setzen gegen die Ängste. Und das heißt zum Beispiel, sich selber zu bestärken, selber zu gucken, was ist denn das, was ich an Möglichkeiten habe? Was steckt schon in mir an Fähigkeiten? Welche könnte ich ausbauen? Auf welche Erfahrungen kann ich zurückgreifen, die mir weiterhelfen können? Ja. Und bei solchen Sachen, da habe ich halt ein kleines Freebie, was Kostenloses, was man sich von meiner Webseite runterladen kann. Es ist einmal der sogenannte Grübelstopper. Da gebe ich so 20 Beispielsfragen, die da helfen können, schon aus so einem Grübeln rauszukommen. Und noch als kleinen Bonus dazu meine ganzheitliche SWW-Methode. Und das heißt, das steht für Stoppen, Wahrnehmen, Wandeln. Und das ist so ein die Grundlage darunter, um auch so ein bisschen vielleicht zu verstehen, weshalb sind diese Fragen hilfreich und wie kann ich mir die selber auch noch, wie kann ich das noch weiter ausbauen und das auch nutzen für mich, dass es ganzheitlich wirkt. Wie ich vorhin gesagt habe, Ängste wirken sich auch körperlich aus und so. Und das heißt, ich die wirken zwar auch körperlich, seelisch und körperlich. Ich habe aber auch die Möglichkeit, seelisch und körperlich was dagegen zu tun. Ja, und da geht es so in meiner Methode drum. Das ist eine Möglichkeit, sich das runterzuladen, kostenlos. Und ich habe noch so ein PDF, was eine Möglichkeit ist für Frauen, die in einer Partnerschaft sind mit einer anderen Frau, Partnerinnenschaft, und wo entweder sich selber oder die Partnerin auch große Schwierigkeiten hat oder sich nicht traut, offen zu leben als Frauenpaar. Und da gebe ich einfach ganz speziell darauf bezogen Tipps und Anregungen, die hilfreich sein können. Beides kann man kostenlos von meiner Webseite runterladen und bekommt dann einfach auch den Newsletter von mir, wo ich auch im Newsletter weitere Anregungen, gerade speziell zum Thema Grübeln, Selbstvertrauen, Umgang mit Schwierigkeiten und mit Ängsten in der Partnerschaft und so weiter dazu gebe. Und ganz allgemein kann ich auch noch sagen, wir machen uns oft, wenn wir uns Gedanken machen über Sachen, die uns ängstigen, dann machen wir uns meistens ja Gedanken über die Zukunft. Das ist ja nicht die Gegenwart, das ist nicht die Vergangenheit, es ist immer die Zukunft, die ist noch gar nicht da. Und dann gibt es oft so ganz typische Sachen wie, was mache ich denn, wenn das und das passiert? Und dann kommt der nächste Gedanke, und was mache ich denn, wenn das und das auch noch passiert? Und ich sage dann immer gerne, versuch erstmal diesen einen Gedanken zu Ende zu denken, bevor du zum nächsten übergehst. Damit meine ich, wenn ich mir vorstelle, was mache ich denn, wenn mir heute Abend beispielsweise auf dem Weg nach Hause irgend so ein komischer Typ folgt, dann kann es sinnvoll sein zu überlegen, ja, was könnte ich denn dann tun? Dann kann ich zum Beispiel die Straßenseite wechseln und gucken, ob der auch die Straßenseite wechselt oder ob der nur zufällig hinter mir herläuft. Oder wenn ich ein bisschen braun bin, dann drehe ich mich irgendwann um und sage, wollen Sie was von mir? Oder ich greife vielleicht zu meinem Handy und rufe jemanden an, damit ich mich nicht alleine fühle. Ja, das heißt, es sind schon drei Möglichkeiten, was ich tun kann. Und es ist besser, als dann direkt mich mit der nächsten Frage zu beschäftigen. Und was ist, wenn der mich einholt, zum Beispiel? Ja, weil dann kann ich immer noch überlegen, ja, was könnte ich denn dann tun? Und in dem Moment, wo ich über die Fragen versuche zu beantworten, die ich mir stelle, komme ich wieder in diese Selbstwirksamkeit rein. Merke ich wieder, ich kann wieder handeln, ich kann was tun, ja. Und ich möchte noch ganz kurz auf dieses Thema eingehen, jetzt bezogen auf die gesellschaftliche Situation und die politische Situation. Es ist ja so, dass die AfD so erstarkt ist, nicht weil wir so dermaßen viele Neonazis in dieser Gesellschaft haben, sonst sind einfach unheimlich viele Mitläufer. Es sind unheimlich viele Menschen auch, die gar nicht wissen, was da alles hintersteckt. Und die sagen, ich will diese Politik nicht mehr, so wie sie jetzt läuft. Es muss sich was ändern. Und deswegen wähle ich was, die waren vorher noch nie an der Macht, sozusagen. Und das ist auch hilfreich, wenn wir uns so Sorgen machen, so Ängste haben bezogen auf die AfD und auf unser Umfeld, wo es uns ganz konkret betrifft. Da ist es eine Möglichkeit, sich einfach auch deutlich zu machen, da ist ganz viel Unwissenheit und ich kann dadurch vielleicht auch wieder was bewegen, indem ich mit diesen Menschen ins Gespräch komme. Und ich habe mal eine Fernsehsendung gesehen vor einer Zeit. Ich weiß leider nicht mehr, wie die hieß. Das war so ein Format, da wurden so, ich glaube, 50, 60 Personen unterschiedlichsten Alters eingeladen. Die sollten sich auf dem Fußboden positionieren. Es gab so eine Seite, ich sage es mal, wie so bei einer Bühne, die, sag ich mal, die linke Seite stand für, ich kann nichts mit der AfD anfangen und die rechte Seite für, ich stehe da voll hinter, ich werde die auf jeden Fall wählen und. Und dann wurden diesen Personen also wirklich ganz unterschiedlich, querbeet aus der Bevölkerung, wurden dann Informationen zur Verfügung gestellt. Da liefen dann Filme ab zum Thema, was Leute in der AfD gesagt haben, was die für einen gesellschaftlichen oder geschichtlichen Hintergrund selber haben, persönlich und, und. Und dann wurden die immer wieder zwischendurch befragt und dann sollten die sich nochmal neu positionieren. Und das war echt irre. Am Anfang stand der größte Teil auf der rechten Seite, also Richtung pro AfD, von der Mitte bis ganz extrem. Und am Ende der Sendung, und ich weiß nicht mehr, wie lang die war, vielleicht eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde maximal, da stand der größte Teil auf der anderen Seite. Ja, es gab natürlich ein paar, wie man so schön sagt, Unbelehrbare, die standen ga weiterhin ganz rechts, ja. Aber es hat sich ganz viel bei den Menschen getan. Und häufig ist das so, dass man dadurch wirklich einfach nochmal was bewegen kann. Und das kann auch helfen, wenn einem irgendwelche Sachen passieren, jemand bringt irgendwie einen blöden Spruch, dass man selber einfach da sich vielleicht traut, auch was zu sagen oder dass einfach die Möglichkeit besteht, nicht so wütend darauf zu reagieren, sondern sich klarzumachen, diese Person sagt was da über sich selbst aus. Natürlich kann das jemand total Rechtsradikales sein vom Gedanken her. Es kann aber auch jemand sein, der einfach nicht weiß, was er da sagt.
Ja, wow, das war viel. Ja, ich habe gerade so gedacht bei dem Thema mit den Leuten ins Gespräch gehen, dass es natürlich ein guter, sinnvoller Ansatz ist, den muss man ja letztendlich auch verfolgen, weil wenn wir nicht mehr miteinander sprechen, dann ist ja vorbei.
Ja.
So aus so meinem persönlichen Gefühl heraus, denke ich manchmal, es sind halt auch einfach viele dabei, die wollen gar nicht wirklich über Argumente und Fakten oder so das sprechen und das reflektieren, weil das auch so eine sehr emotionale Wahl irgendwie auch aus welchen Gründen auch immer, glaube ich, für viele Leute ist, wie du schon meintest, teilweise auch einfach, ich will, dass jetzt sich was ändert und ich denke gar nicht so im Detail scheinbar darüber nach, was das bedeutet. Hauptsache, es ändert sich was und davon bin ich total überzeugt. Und dann ist denen egal, mit welchen Argumenten man dann manchmal um die Ecke kommt, ne? Das kann auch so frustrieren einfach.
Und das hängt natürlich sehr davon ab, wer einem da gegenübersteht. Wenn das jetzt irgendjemand Fremdes ist oder ob das jetzt jemand im Freundes-, im Bekanntenkreis ist, in der direkten Nachbarschaft oder so. Und wenn man da einfach in sehr persönlichen Austausch miteinander geht, weil man das Gefühl hat, okay, diese Person, die will vielleicht tatsächlich nicht mir persönlich was, ja, dann ist irgendwie eine Möglichkeit, da vielleicht was bewegen zu können.
Also
Ja.
auf jeden Fall was man, woran man auf jeden Fall festhalten sollte und am besten nicht aufgeben sollte, ne? Weil wenn wir aufhören, dann miteinander zu sprechen, wird es wahrscheinlich nicht besser. Und
Ja.
ansonsten, glaube ich, kann man so ein bisschen, wenn ich das jetzt so zusammenfassen würde, was du gerade gesagt hast, einerseits das eigene Selbstbewusstsein stärken, dass man einfach sich schon sicherer fühlt, dann wenn man in so Situationen auch geworfen wird. Und auf der anderen Seite mehr auch die Gemeinschaft stärken, indem man in Kontakt tritt, ne? Indem man sich vernetzt, indem man sich dadurch auch aufgehobener fühlt und vielleicht eben auch die Community einfach halt stärker macht. So, das
Ja,
wären so
ganz
die
genau.
zwei Pfeiler, ne? Die man. Ne, finde ich gut und klingt auch absolut sinnvoll. Jetzt hatte ich noch einen Gedanken, neben diesen Ängsten, die durch so das Politische, was man alles so mitbekommt, gesteigert werden, gibt es, finde ich, noch so einen anderen Bereich, in dem sich ja auch in den letzten Jahren vieles getan hat, die Welt der sozialen Medien. Und auch da, ich weiß nicht, wie sehr du das auch selber dann nutzt. Ich habe schon das Gefühl, wenn ich jetzt heute mich so durch Kommentarspalten mal klicke, und eigentlich sage ich mir immer, lass es, guck am besten gar nicht, was die Leute kommentieren. Ich bin trotzdem, ich falle immer mal wieder drauf rein und bin dann immer wieder schockiert, weil ich schon finde, echt, also der Ton ist rauer geworden. Was sich die Leute dann auch irgendwie überhaupt trauen, dann da so rauszuhauen, wo man so denkt, also dass die Leute sich halt auch nicht mehr schämen für, was sie dann da so an Hass auch produzieren und auch an, ja, die Fake News und was alles gar nicht stimmt und die Leute pöllen das so raus und naja, ich finde, das alles trägt auch dazu bei, dass man sich unwohler fühlt und ja auch
Oh
ganz
ja.
schnell so, ne, das Gefühl bekommt von, wow, sind das wirklich so viele, die so denken und die so durch die Welt gehen und das, ja. Gleichzeitig ist es ja auch irgendwie, keine Ahnung, wir nutzen das ja alle. Das wird auch nicht mehr weggehen. Also Social Media ist ja irgendwie, geht ja kaum noch ohne, ne? Deswegen weiß nicht, ob du vielleicht auch dahingehend Tipps hast, was so ein bisschen wie so ein Medienverhalten angeht.
Ja.
Wie kann man da gucken, dass man sich irgendwie vernünftig damit auseinandersetzt, aber halt auch ein bisschen selber schützen kann?
Ja. Auf jeden Fall finde ich ganz wichtig. Und ich finde, das sollte auch ein absolutes Pflichtfach in der Schule sein, ja, für viele, weil das, ja, das wirklich so in den Alltag so massiv eindringt und oder beziehungsweise immer da ist, ne? Ich denke, zum einen bezogen auf das, was du gerade gesagt hast mit den Kommentarspalten, da ist mir so geradezu eingefallen, zum einen, es ist sehr klar, dass die, oder ich kann dir jetzt keine Studien oder Ergebnisse oder irgendwas dazu sagen, aber das kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Es gibt so einen großen Unterschied zu dem, was Leute in auf Social Media zum Beispiel, in Kommentaren irgendwo schreiben und das, was sie tatsächlich sagen, wenn sie vor dir stehen. Das heißt, dadurch, dass sie keine konkrete Person vor sich haben, trauen sich viele Menschen viel mehr, ihre Gefühle auf eine sehr respektlose Art und Weise teilweise rauszulassen. Und das heißt, wenn da irgendetwas ist, was jemanden wütend macht, ja, dann haut der so dermaßen verbal um sich, das würde er in einem realen Leben so gar nicht tun. Ja. Und ich muss dazu die Anekdote unbedingt erzählen, die ist mir so gerade sofort durch den Kopf geschossen. Ich bin in einem Verband von Psychologen und Psychologinnen und da gibt es darüber eine Mailinglist. Das heißt, da werden Informationen, Tipps und manchmal verteilt, so dass einer gibt was rein, es geht dann an alle und jeder kann darauf antworten, wenn er will, und dann bekommen alle anderen auch die Antwort. Im Grunde genommen wie bei einem Gruppenchat oder so oder wie in einer Facebook-Gruppe oder so, aber halt als E-Mail. Und nachdem ich da einige Zeit schon mit war, ging es irgendwann bei mir die Post ab in meinem E-Mail-Postfach. Was ist denn jetzt los? Ich werde gerade zugespammt, wer weiß wie. Ja? Und da gab es was zum Thema, weil das sind halt Lesben, Schwule, Trans, Inter, ne? Non-binär und. Und da gibt es aber auch so viele Sachen, wo schnell irgendjemand sich sehr angegriffen fühlen kann. Ja, weil es natürlich ja auch viel Konfliktstoff innerhalb der Szene gibt, ja, zum Thema Transgender oder zum Thema Feminismus, ne? Und schwule und feministische Lesben und so, ne? Kann manchmal ganz schnell heiß hergehen. Und habe ich dann gedacht, boah, wenn das jetzt nicht aufhört schnell, dann gehe ich da raus, weil ich brauche mein E-Mail-Postfach noch für andere Sachen. Und die haben sich da die Köppe eingehauen verbal. Meine Güte, das sind doch alles Psychologen. Ich erschrecke mich für meinen Berufsstand. Und dann gab es mehrere, die immer wieder gesagt haben, jetzt, das ist nicht das richtige Forum, das ist nicht die richtige Ebene, um darüber zu diskutieren. Hier sind jetzt mehrere verletzt, das ist sehr verständlich. Lass uns das bitte im persönlichen Kontakt miteinander besprechen und so, bis dann irgendwann endlich wieder ruhiger wurde. Und es gab dann relativ bald drauf eine Jahrestagung von diesem Verband. Und dann habe ich gedacht, hatte mich da angemeldet. Ich habe gedacht, mal gucken, ob ich vielleicht in einer Stunde wieder fahre, was das für Pappenheimer sind. Und ich war völlig perplex. Es wurde so wertschätzend miteinander umgegangen und es wurden auch diese Themen nochmal wieder aufgegriffen. Ja, also das heißt, auch Psychologen sind davor nicht gefeit. Ja, da sind einige, die waren so angetriggert und so verletzt, dass die da sehr ausfallend geworden
Und
sind.
dann geht es schriftlich wahrscheinlich auch einfach noch mal schneller, als wenn
Ganz
man
genau.
jetzt, ja.
Ganz genau. Das erlebe ich auch zum Beispiel bei Paaren. Ich sage immer, wenn bei Paaren irgendwelche Konflikte sind, ja, bitte, bitte, bitte nicht per WhatsApp oder irgendwas über Emotionen zu sprechen. Das geht immer wumms nach oben, ne? Und danach ist dann die Eskalation, wer weiß wieder, ja. Und man kann über WhatsApp oder andere Kanäle kann man irgendwelche sachlichen Sachen klären, aber so Emotionen, das ist immer so eine ganz heikle Sache. Und das heißt, ich würde zum Beispiel auf Social Media gar nicht mehr, wenn ich merke, das geht irgendwie in so eine emotionale Diskussion da rein, dann steige ich da aus. Also ich sage dann, ich muss jetzt auch nicht den Weltfrieden hier herstellen auf Facebook oder sonstiges. Ne? Das tue ich mir jetzt nicht an. Ne? Sollen sie sich austoben und irgendwann kommen sie wieder runter. Ja? Und ansonsten finde ich es auch ganz wichtig, weil Social Media so dermaßen viel bei vielen Menschen im Alltag ist. Es kommt ja auch in einer Tour zum Beispiel auf dem Handy, was man ja meistens dabei hat, ne? Und ich erlebe so oft, dass das Handy von anderen Menschen ständig piept, weil da wieder irgendwelche Nachrichten reinkommen. Und ich finde ganz wichtig, solche Sachen sehr bewusst zu konsumieren. Das heißt, zum Beispiel auch, es gibt ja auch, dass das zum Beispiel Nachrichten, Posts irgendwie veröffentlicht werden, du kriegst die vorgeschlagen und. Und ich finde es ganz wichtig, dann dabei zum Beispiel auf solche Sachen nicht so gezielt drauf zu klicken. Da gibt es halt ganz viel auch Clickbait. Also das heißt, das wird besonders, ja, so dargestellt, dass man sofort denkt, oh, was ist das denn? Ne?
Super
Also
reißerische
ganz
Überschriften.
genau, ja. Und das Problem ist, wenn du da draufklickst, dann sagt der Algorithmus, ah, die interessiert sich dafür. Und dann wirst du
Noch
richtig
mehr.
damit zugeballert. Ne? Ja. Und das heißt auch, es gibt auch manche Menschen, kenne ich, die haben auch bestimmte Sachen auf ihrem Handy so eingestellt, dass sie zum Beispiel von irgendwelchen Medienagenturen News bekommen. Und die News dann immer, wenn sie online gehen, sofort erstmal reinfliegen, ne, und gezeigt werden. Das kann man alles abbestellen. Ne? Also ich finde das wichtiger, wirklich ganz bewusst, zum Beispiel auch Nachrichten zu konsumieren. Und es gibt auch zum Beispiel die Möglichkeit, wenn die Zuhörerinnen, wenn da welche zum Beispiel einen E-Mail-Account haben bei GMX, bei web.de und dass man nicht auch nur auf dem Handy, sondern auch abrufen oder am Desktop mit einem Online-E-Mail-Programm, sondern halt direkt auf die Webseite gehen, da kriegst du auch immer die ganzen Nachrichten und die Werbung zu, wirst mit zugespammt sozusagen. Und das ist sinnvoll, halt ein Mail-Programm zum Beispiel zu nutzen, was dann halt die Sachen mehr ausblendet. Ja. Ich bin auch eine große Freundin von Digital Detox, ja. Und ich praktiziere das selber auch teilweise so. Es gibt in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, da gibt es einige, die recht regelmäßig Nachrichten gucken. Und ich prüfe immer, tut mir das jetzt gerade gut, wenn ich jetzt zum Beispiel Nachrichten mir anschauen will, wissen will, was so in der Welt passiert. Ich nenne immer die Tagesschau gerne Daily Horror Show, weil wann kommt denn da mal eine positive Nachricht? Es ist sehr selten, ja. Und ich mache dann einfach auch mal gerne eine Woche Digital Detox, ja, bezogen auf solche Sachen. Und ich frage dann halt jemanden und sage, sag mal, gibt es irgendwas, was ich wissen müsste, was in der Welt gerade wieder passiert ist? Und dann kommt das aber nicht so nah wie all diese Bilder und so wie das halt aufbereitet wird durch die Medien. Ja. Und wenn ich irgendwas mitkriege, dann schaue ich auch manchmal, nehme ich manchmal auch diese Regel, die Journalisten nutzen. um einfach so auszuschließen, dass es Fake News sind. Dann gucke ich, gibt es irgendwelche anderen Stellen, mindestens zwei, die das schon gepostet haben? Ja, und das ist so eine Journalistenregel, um nicht auf Fake News so schnell reinzufallen.
Sehr gut, danke. Danke für die Tipps auch. Ja, da war jetzt einiges drin. Also insgesamt auch. Ich fand auch mega gut, gerade als du diese 80-20-Regel erwähnt hattest, weil ich glaube, das muss ich mir unbedingt merken. 80% der Sorgen, die ich mir mache, treten gar nicht ein. Das muss ich mir immer wieder sagen. Wahrscheinlich wäre auch
Ja.
der Grübelstopper mal was, was ich mir ansehen sollte.
Ja.
Ja, und ab und zu mal einfach ein bisschen weniger von dem ganzen Social Media. Ist bestimmt auch nicht schlecht.
Ich
So
bin
zum
mittlerweile sehr
Abschluss.
wenig, also und auch in Kommentaren, da schaue ich wirklich
Ja.
sehr dezidiert, ne? Also,
Ja, es ist halt nur bei mir auch so, muss mich beruflich damit beschäftigen. Und deswegen kann ich das halt nur so und so weit irgendwie dann im Privaten dann halt runterfahren, ne? Dass es dann nicht
Ja,
auch noch
klar.
eskaliert. Aber ja, das ist halt echt immer so ein Balanceakt. Also ja,
Ja, klar,
bei
das kenne
mir
ich auch.
kommt immer mehr so ein Gefühl von, boah, eigentlich hast du auf das alles gar keinen Bock mehr Gefühl auf. So ein bisschen mehr, wahrscheinlich wieder diese Flucht, ne? Ich denke darüber nach, wo könnte ich hinziehen? Und ich denke, ah, will ich mich nicht irgendwie lieber da rausziehen, so irgendwie, ne? Das ist so scheinbar meine Strategie.
Ja, dann guck vielleicht, na, wenn, dass du einfach wirklich ganz bewusst wählst, dass du, bevor du das Handy zückst und schaust, was ist auf Facebook los oder sonst wo, ne, tut mir das gerade gut. Wo will ich hingucken, wo will ich nicht hingucken, auch mal zwischendurch nochmal innehalten, weil das sind ja genau auch diese Zeitfallen, ne, wo du in der Timeline scrollst und irgendwann guckst du auf die und denkst, Scheiße, 2 Stunden später.
Ja,
Ne?
total.
Zur
Ja,
Not
da muss
Wecker
man
stellen.
echt ein bisschen, ja, sich auch selber mal ein bisschen beobachten, ne? Und dann halt auch diesem Sog widerstehen, der einen ja irgendwie immer wieder wie automatisiert zu diesem Handy greifen lässt, ne? Also das ist, glaube ich, mittlerweile auch schon eine Volkskrankheit, so ein bisschen Handysucht irgendwie.
Ja, mir fällt gerade ein, es gibt sogar was bei den Handys, dass man das einstellen kann. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Ich habe das bei meinem Handy auch bei was eingestellt. Das ist aber eher im Business-Bereich, ja. Also im Grunde genommen sowas wie Facebook für Business-Leute. Und damit ich da nicht zu lange drin hänge, dann meldet mir das Handy, du bist jetzt schon so und so lange drin, willst du wirklich noch? Willst du 15 Minuten Verlängerung oder unbegrenzt heute oder willst du jetzt raus? Ne? Also da wird man einfach dann nochmal dran erinnert. Und soweit ich weiß, geht es, glaube ich, mittlerweile auf allen Handys.
Ja, das ist vielleicht auch nicht schlecht, ne? So ein kleines Helferlein, um
Ja.
sich da rauszuholen. Und zum Abschluss unseres Gesprächs, vielleicht gibt es ja noch. Ja, ein paar hoffnungsvolle Töne, die wir anschlagen können. Also, was denkst du, kann denn vielleicht Hoffnung geben, auch wenn halt eben alles gerade gesellschaftlich einem jetzt nicht die optimistischsten Vibes gibt?
Ja, also Hoffnung finde ich, kann man gut daraus schöpfen vielleicht, dass es auch viele Sachen gibt, die trotz dieser negativen Entwicklung was positiv läuft. Zum Beispiel, dass es halt zum ersten Mal seit Menschengedenken wahrscheinlich bundesweite CSDs im Februar gab, dass es einfach mutige Menschen gibt, dass es Medien gibt, die ein Interesse daran haben, die das dann auch dann veröffentlichen, dann sich da auch sehr drum kümmern. Und es ist so, dass ich so gedacht habe, auch in der Vorbereitung, es ist so, dass die Sachen, die wir alle schon kennen, die kann man uns schlechter nehmen als etwas, was wir noch nicht gekannt haben. Ich meine das in meiner geschichtlichen Sicht, aus meiner geschichtlichen Sicht heraus. Und zwar, Früher da gab es noch kein Internet und. Da haben Menschen dafür gekämpft, dass zum Beispiel die sogenannte Homo-Ehe möglich wurde. Und obwohl sie sich das vielleicht noch gar nicht richtig realistisch vorstellen konnten, dass das tatsächlich mal irgendwann möglich wird. Und wenn wir heute ja die Erfahrung haben, dass das geht, ist es viel schwieriger, sich das nehmen zu lassen, als überhaupt zu träumen und sich vorstellen zu können. Dafür setze ich mich ein und das kriege ich hin. Ja, das heißt, es steckt eine unheimliche Kraft auch, finde ich, in der Community. Ja, und jede kann sich da beteiligen und kann da was mehr zu, das noch mehr erweitern. Und ich denke auch, das sind ja jetzt so Zeiten, habe ja vorhin gesagt, schon seit dem Jahr 2000, diese Krisen, die sich immer schneller aneinander anhängen. Die eine ist noch nicht vorbei, da kommt schon die nächste, ne? Und ja, Klimakrise habe ich vorhin auch nicht erwähnt, ne? Es stammt schon fast aus dem Kopf wieder raus, weil so viele andere Krisen, du weißt ja gar nicht mehr, wo du zuerst dran denken sollst. Das bedeutet aber auch, dass es Krisen immer auch dazu geführt haben, dass Menschen mehr zusammengerückt sind. Das sieht man auch zum Beispiel, wenn so Naturkatastrophen passieren oder irgendwo jemand, ja, was weiß ich, der brennt die Bude ab oder so, dann kommen plötzlich alle Nachbarn und fangen an zu helfen und so, ja, oder die Flutkatastrophe zum Beispiel im Ahrtal, was da alles möglich gemacht wurde an, ja, Hilfe untereinander, das sich einfach deutlich zu machen, ja, und zu merken, ich bin dann mit nicht alleine, ja, so, und sich da vielleicht auch mehr drauf zu konzentrieren, dass das die Möglichkeit hat, die Hoffnung mehr zu wieder weiter zu stärken, ja. Und ja, und ich habe halt auch gedacht, es gibt natürlich solche negativen Entwicklungen, wie zum Beispiel beim Trump mit all den Sachen, die der da jetzt so fabriziert. Und ich habe gedacht, das kann eigentlich wirklich nicht sein, dass den Amerikanern jetzt nicht langsam immer mehr die Augen offen gehen. Auch die, die ihn gewählt haben. Weil was er jetzt zum Beispiel mit den Strafzöllen macht, ja, das wird sowas von die Wirtschaft da platt machen und die eigenen Wähler schädigen, ne, die ihn gewählt haben. Und ja, und auch, ich denke, das kann ja nicht irgendwie spurlos an den Menschen vorbeigehen dort, wenn sie dann irgendwann mitkriegen, dass zum Beispiel Frauen und erst recht Queers in Verwaltungsschriften zum Beispiel nicht mehr erwähnt werden dürfen. Das kann man sich ja kaum vorstellen, ja. Aber das heißt, da passiert so viel, was einfach andere Menschen auch in Amerika die Augen öffnen muss. Oder ich habe ich glaube, vor 4, 5 Monaten oder so habe ich gesagt, ich glaube, irgendwann haben wir hier die Asylanträge von den Amis. Und dann haben alle gedacht, tja, erzähl mir einen. Ja, und was ist? Jetzt kommen die ersten Anfragen von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, weil die einfach da nicht mehr vernünftig arbeiten können. Und es gibt eine Riesenchance für unsere Gesellschaft, dass wir hier ganz, ganz kluge Köpfe hier hinkriegen, die für den Nobelpreis vorgesehen sind und die in USA nichts mehr reißen können. Ja, also den Blickwinkel mehr so zu den positiven Seiten hin
Die
auch
Chance
ausrichten. Die
darin sehen,
Chancen,
ne?
ganz genau.
Wo sich
Ganz,
Lücken
ganz.
auftun, da kann ja was anderes ranstoßen, so.
Ja, ganz genau.
Ja, den
Ja.
Gedanken finde ich auch gut. Ja. Ja, und ja, das sollte man sich vor Augen führen und mehr kann man dann halt auch nicht machen, außer abwarten und irgendwie versuchen, halt positiv zu bleiben, denke ich.
Ja, ganz genau.
Ja, liebe Petra, danke schön. Da war wieder viel drin. Ich hoffe, dass die eine oder andere Hörerin hier vielleicht dann auch irgendwas für sich daraus mitnehmen konnte. Und ja, ich bedanke mich sehr für das Gespräch und deinen Input.
Ja, ich danke dir sehr. für deine Fragen, für dein Interesse daran und vor allem auch, dass du dieses Thema aufgegriffen hast, weil ich finde das ganz, ganz wichtig, gerade zur
Ja.
Zeit. Und ich finde es ganz wichtig, dass da ja auch diese positiven Sachen mit rüberkommen für die Hörerinnen. Und ja, dass nicht alles gerade in diesen Krisenzeiten nur düster ist und diese Ängste auch mal aufgegriffen werden. Weil
Ja.
ja, der Bereich LGBTQI+ ist einfach da nochmal besonders von betroffen. Das ist was anderes als die Frau von nebenan, die ja den heteronormativen Regeln entspricht und, ne?
Und die kann natürlich auch Angst haben, ne? Aber,
Ja, klar,
ne?
haben sie auch.
Ja.
Aber das ist dann oft, ja, dass die wirtschaftlichen Sorgen, na, bezogen auf Trump natürlich auch, oder die Kriegsangst ist da auch da und. Aber das geht schon noch mal näher, na, an
Ja.
uns queere Menschen.
Ja, ja, ja. Ja. Alles wird gut. Ich danke dir auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, ja, bis vielleicht demnächst auch wieder zu einem anderen Thema.
Gerne, sehr gerne.
Ciao.
Tschüss.